Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Mein Gast ist heute der Schauspieler Jürgen Vogel, der Mann aus dem Eis, so jedenfalls heißt sein neuer Film. Jürgen Vogel, herzlich willkommen bei Klassik à la carte. Hallo, oder gibt es auch noch eine prähistorische Begrüßung quasi?
Gibt es bestimmt, aber habe ich schon wieder alles vergessen. Also ich habe mein Gehirn so trainiert, dass ich immer während ich den Text brauche, das auch kann. Und danach, wenn ich es gesagt habe, schmeiße ich ihn sofort raus. Das ist wie eine Chipkarte, die nur begrenzt Speicherplatz hat.
Man könnte sie wieder aufladen, wenn man ins Kino geht, weil seit gestern ist der Film im Kino zu sehen. Wie gesagt, der Mann aus dem Eis, Ötzi. Viele erinnern sich, 1991 gab es eine Riesenaufregung, als die Mumie im Eis entdeckt wurde. Sie haben sich dafür unter anderem einen mächtigen Vollbart stehen lassen, der jetzt wieder weg ist. Ja. Und nicht nur das, weil ich muss sagen, mir ist was passiert, was ich bei einem Film mit Jürgen Vogel eigentlich für vollkommen unmöglich gehalten hätte im Vorfeld. Ich habe da gesessen und habe sie tatsächlich nicht erkannt.
Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir mussten ja auch, genau das war ja auch Sinn und Zweck, dass man eben versucht, eine Maske zu finden, die erstmal mit der Figur wirklich übereinstimmt, also mit dem, was man über Ötzi weiß, über das, so wie die Haarlänge war, der Bartwuchs und so, und das natürlich nachzubauen und dann eben am besten noch dieses Ganze, was man schon weiß über mich und so, alles vergisst und da wirklich ganz frisch rangeht und diese Figur sieht und nicht mich, so, sondern ich eigentlich da gar keine Rolle spiele und das ist ganz gut, sondern ich versuche diese Figur zu sein und hatte das Glück, dass ich tolles Kostüm, tolle Maske hatte, die mir dabei sehr geholfen haben.
Wie lange hat das ungefähr gedauert? Also bis das dann alles so am Start war?
Also gut anziehen, so 20 Minuten, je nachdem, weil das war ja so, auch musste man so festbinden und es war gar nicht so einfach. Und Maske so, am Schluss waren wir relativ schnell, so anderthalb Stunden, eine Stunde, dreiviertel Stunde, so in dem Dreh immer. Am Anfang hat es ein bisschen länger gedauert und dann hatte man eine gewisse Routine. Weil ich hatte ja wirklich auch einen Bart und das hat ja natürlich wahnsinnig geholfen. Und die Perücke war einfach perfekt gemacht.
Wie geht es einem dann, wenn man in den Spiegel guckt? Ist das in dem speziellen Fall dann für einen Schauspieler auch doch noch was Besonderes?
Ja, das hilft zumindest, um diese Figur zu kreieren, ne? Also das ist schon manchmal ganz gut. Über das Kostüm und über Maske baut man manchmal auch Figuren zusammen. Und das hilft dann natürlich selber, dass man sich so sieht und dass es da keine, wie soll man sagen, keine Entfremdung gibt, sondern dass man einfach das Gefühl hat, das passt gut zu dieser Figur. Das hilft mir, diese Figur zu bauen. Und so war das bei Ötzi auch eben. Das, automatisch hatte man eine Haltung, auch eine Energie und so. Das war so relativ klar nach den ersten Drehtagen schon, so was das für ein Typ ist. Und das braucht man dann einfach nur versuchen durchzuziehen.
Was für Musik Ötzi gehört hat und ob überhaupt damals Musik in unserem Sinne schon existent war, weiß zumindest ich jetzt nicht genau. Diese Sendung wollen wir gestalten mit Musik, die zumindest Jürgen Vogel gerne hört. Wir fangen an mit Wax Taylor. Wollen Sie dazu noch was sagen oder hören wir einfach zu?
Wir können gerne zuhören, aber es ist halt ein DJ, der sich auf der Platte vor allem mit klassischer Musik beschäftigt und versucht sozusagen der klassischen Musik noch etwas Modernes einzuhauchen. Ich finde, er macht das sehr gut.
NDR Kultur Klassik à la carte. Am Ende, haben Sie eben gesagt, waren Sie ziemlich schnell. Da hat es noch, ja, ich glaube, ungefähr anderthalb Stunden gedauert, bis Jürgen Vogel aussah wie der Mann aus dem Eis. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie relativ schnell entscheiden, glaube ich, ob Sie eine Rolle spielen oder nicht. So zack, aus dem Bauch heraus. Wie war es bei Ötzi? Wie lange haben Sie da gebraucht?
Ja, auch eigentlich nur einen Tag. Also ich habe es an einem Freitag bekommen und am Samstag zugesagt. Ich habe es gelesen abends und war begeistert, weil es natürlich auch eine Abenteuerreise ist und sehr spannend auch, eine sehr spannende Geschichte, finde ich. Und das hätte ich auch gar nicht erwartet, als ich das Thema so an mich rantrat, habe ich gedacht, ja gut, okay, mal gucken, so ein Mann in den Bergen, der da irgendwie durchgeht und am Schluss irgendwie stirbt. Aber das ist halt eine richtige Abenteuergeschichte und es hat mich sofort gefesselt und habe gedacht, das möchte ich unbedingt spielen. Ich habe noch nie einen Abenteuerfilm gemacht. Das ist somit mein erster und das hat großen Spaß gemacht.
Bei Winnetou waren Sie immerhin auch schon dabei, aber das ist weniger Abenteuer als dann Western
wahrscheinlich. Ja, das war so wirklich klassisch Western, wollte man ja auch mal machen. Ne? Das habe ich auch vorher noch nicht gemacht, auf dem Pferd sitzen und losreiten. Das war schon auch spannend.
Was wussten Sie denn vorher über Ötzi? Ich meine, die Nachricht ist um die Welt gegangen von der Entdeckung. Es gibt wahnsinnig viele Forscher, die sich schon sehr lange jetzt auch mit dieser Mumie beschäftigen. Hatten Sie jemals davor schon einen Gedanken daran verschwendet?
Also nicht jetzt zu drehen oder so, aber es ist natürlich die älteste Kriminalgeschichte der Welt. Ne? Also wenn man überlegt, dass er vor 5300 Jahren gelebt hat und wir wissen ja mittlerweile alles über die Leiche. Also wir wissen ja, wie er gestorben ist, was für Verletzungen er hatte, was er gegessen hatte, welcher Konstitution sein Körper war, Haarwuchs, Narben, Tätowierungen, über 60 Tätowierungen, glaube ich. Also das ist schon eine der best erforschten Leichen, die wir gefunden haben. Und insofern ging es jetzt nur darum, wie ist es eigentlich wirklich dazu gekommen? Und so hätte es sein können, wie wir es erzählen. Es ist, keiner behauptet, dass es so war, aber es ist eine Möglichkeit, rein historisch gesehen und alles, was man jetzt so weiß. Wir haben ja auch gezeigt, wie er am Schluss da liegt und so. Genauso ist er auch gefunden worden, auch mit den Waffen und Sachen, die er dabei hatte. Die sind auch original dabei gewesen bei uns im Film. Aber eben, wie es zu diesem Kriminalfall kam, das ist erfunden, aber hätte genauso gut passiert sein können.
Felix Randau ist der Regisseur, der das Drehbuch auch selbst geschrieben hat. Ich habe mich schon auch gefragt, wie kommt man auf so eine Idee? Das ist ja einigermaßen crazy, oder?
Ja, ja. Er hat gesagt, er hat irgendwo auf dem Flohmarkt, glaube ich, eine alte Zeitung gefunden, so ein Magazin. Und da ging es um die Ötzi-Geschichte. Und dann hat er das so in die Hand genommen und hat das Ding mitgenommen, hat es gelesen und hat so gedacht, Mensch, das ist eigentlich echt eine geile Geschichte. Da hat noch niemand drüber einen Film gemacht. Das mache ich jetzt mal. Und hat dann angefangen, da das Buch zu schreiben. Ist ja auch ein sehr guter Autor. Und ich glaube, das war einfach so wie so eine Zufallsidee, ne? So, weil er gedacht hat, das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Wie ist der eigentlich, wie ist das passiert? Ne? Wie ist der umgebracht worden? So, man weiß, er ist umgebracht worden. Und insofern, glaube ich, als Autor ist das natürlich auch paradiesisch, dann sowas zu haben. Du kannst, dann hast du natürlich auch große Freiheiten. So.
Was sehr frappierend ist bei diesem Film, es gibt, wie ich finde, spektakuläre Landschaftsaufnahmen. Also richtig was fürs Auge, aber für die Ohren gibt es zumindest, was die Sprache angeht, relativ wenig, weil man versteht wirklich kein einziges Wort und es gibt auch keine Untertitel. Wie sind Sie damit umgegangen? Was ist das überhaupt für eine Art von Sprache?
Ja, aber Sie gehen sehr spartanisch mit der Sprache um. Es gibt sehr wenig Sprache, aber es gibt eben auch in den Situationen, in denen Ötzi da lebt, wenig Möglichkeiten zu sprechen oder wenig Anlass. Ne? Also es gibt Geburten, es gibt so eine Art Taufe, es gibt auch eine Beerdigung und so. Das sind eher Riten und Rituale, die stattfinden, die in Gesängen münden, also wo es eben Gesänge gibt aus dem Rhetorischen herleitend, was die Sprache angeht. Aber es sind kurze Wortfetzen von Begrüßungen, Verabschiedungen und so. Und ansonsten ist der Mann auf der Jagd eigentlich und ist dann auf Spurensuche irgendwann. Und auch da gibt es natürlich wenig anders zu sprechen. Das fand ich aber ganz interessant und auch schlau. Ich meine, beim Abenteuerfilm ist es auch so, oder Actionfilm oder Thriller, hier wird auch nicht so wahnsinnig viel gesprochen meistens. Und du bist halt gebannt an der Situation dran. Und das ist bei uns ähnlich. Das ist so eine Art Abenteuerrutsche und auch Spannungsrutsche, die man da mitmacht, und da vermisst man eigentlich auch keine Sprache in dem Sinne.
Nicht? Weil ich meine, Sie sind ja auch optisch in Ihren Möglichkeiten schon so ein bisschen begrenzt, also weil man sieht nicht viel. Also da ist Haare, da ist Fellmütze, da ist Bart, da ist sehr viel Kleidung und dann ist da noch nicht mal Wort. Also das ist doch für einen Schauspieler, der ja eigentlich mit all dem, was er nicht hat, normalerweise wuchern muss, schon eine Riesenherausforderung. Also wie ist da der Weg?
Ja, ich finde es halt, es hat ganz viel mit Ausdruck zu tun und mit Spannung auch und Haltung auch von so einer Figur. Und ich finde, man sieht überraschend viel eigentlich trotzdem, weil man doch trotzdem nah an den Gefühlen von Ötzi ist. Und dazu, das reicht aus, was wir da sehen, sagen wir mal so, um das nachvollziehen zu können, weil es auch viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die den Film bis jetzt gesehen haben, das sehr berührt hat. Also insofern ist das nicht nur so versteckt, sondern es ist schon relativ klar, man folgt dieser Figur auch ohne viele Worte, weil das so ein Strudel von Dingen ist, die da passiert und passiert sind und die auch passieren, während man diesen Film guckt, wo man einfach dabei sein möchte und wissen möchte, wie geht's jetzt weiter. Das ist einfach gut spannungsmäßig sehr gut gebaut, finde ich.
Mehr über die Geschichte dann vielleicht gleich nach der nächsten Musik. Das Gegenteil der Angst passt vielleicht ganz gut.
Genau, von Ketka ist das die neue Platte und ein ganz, ganz toller Song, finde ich.
Das Gegenteil der Angst, ein Wunsch von Jürgen Vogel. Angst spielt schon auch eine ganz große Rolle in Ihrem neuen Film, Der Mann aus dem Eis? Sind überhaupt sehr archaische Gefühle, von denen der getragen wird? Wut, Rache. Wir haben ja gerade schon gehört, der Regisseur Felix Randau hat sich eine Geschichte ausgedacht, wie das Leben von Ötzi ausgesehen haben könnte. So ein paar Brocken haben Sie jetzt gerade schon in den Raum geworfen. Also die Situation ist folgende: Er lebt eigentlich ganz friedlich mit seiner Sippe in so einer Art Dorf. Und eines Tages, während er auf der Jagd ist, kommen drei Männer und bringen bis auf einen Säugling die ganze Sippe um. Und er geht ja auf einen regelrechten Rachefeldzug, oder?
Ja, also er ist auf Spurensuche. Er will natürlich wissen, wer das war, ne? Wer das gemacht hat. Also, weil es gibt da so einen Berührungspunkt, auch von der Sicht her. Er sieht schon Menschen weggehen, aber er muss halt nochmal ins Dorf und gucken, was da so passiert ist. Und geht dann die ganze Zeit auf die Reise sozusagen, rauszufinden, wer das gemacht hat und vielleicht ja auch sogar warum. Diese Reise begleiten wir ihn und da passieren natürlich auch Dinge, auch Sachen, auch ganz krasse Fehler, die Ötzi selber macht, die später für ihn auch wieder Folgen haben. Also insofern lernen wir auch ein bisschen was über den Kreislauf der Gewalt und auch der Rache. Also wie sinnvoll kann sowas überhaupt sein? Das sind so Fragen des Lebens, die man sich stellt. Und insofern ist der Film auch relativ modern, weil er eigentlich zwar archaische Gefühle anspricht, aber Dinge, die wir alle kennen von uns. Und das ist natürlich die Sehnsucht nach Geborgenheit in einer Gemeinschaft lebend, dann die Rache, die Wut, die Spurensuche und dann vielleicht auch die Suche nach Vergebung und auch ein bisschen nach so spiritueller Befreiung, also Rituale, die da stattfinden oder man das Gefühl hat, es gibt auch so eine Art Gebet. Das haben Menschen immer, brauchen Menschen einfach auch, das weiß man, weil man einfach wahrscheinlich nicht fassen kann, dass das Leben einfach nur so ist, wie es ist. Und man hofft einfach, dass da irgendwo noch eine Erlösung stattfindet. Das ist auch interessant eigentlich. Aber es ist eben ein Grundstein vieler Gesellschaften und auch in der wir leben, ist christlich geprägt. Und es ist auch die Suche nach Erlösung letztendlich im christlichen Glauben. Und ich glaube, dass das eine Gesellschaft auch zusammenhalten kann, weil es auch da auch immer Regeln gibt und Regelwerke. Und das wird in dieser Gemeinschaft damals auch so gewesen sein. Und die wurden halt jetzt gebrochen und da wird jetzt eben versucht, Rache zu üben. Und der Film geht da ganz interessant mit um, was dann passiert, so mit Ötzi auch, finde ich.
Was finden Sie so interessant?
Also für mich ist es so, der Film hat schon auch noch eine Wendung, die man nicht, erstmal nicht so erwartet, finde ich. Also weil, was passiert eigentlich, wenn man seiner Rachegelüsten folgt und was ist denn, wenn das alles vollzogen ist, was man sich da vorgenommen hat? Was entsteht da eigentlich? Ist da wirklich Befriedigung oder Erlösung? Ist das das, was uns hilft? Oder ist da auch vielleicht eine ganz große Leere und eine Sinnlosigkeit dahinter und so? Und ich finde, der Film geht damit sehr, sehr gut und interessant und spannend um.
Sind das dann auch so die spannenden Punkte doch wahrscheinlich für den Schauspieler Jürgen Vogel, wo Sie direkt andocken und sagen, hier finde ich auch für mich selbst möglicherweise sogar einen ganz starken Bezug.
Ja, also etwas, woran ich glaube oder wo ich so denke, dass es wichtig ist, dass man sowas vielleicht auch erzählt und ich das interessant finde, dass es dann nicht nur um Unterhaltung geht und darum, dass Leute Spannungsfelder erleben im Kino, sondern dass man eben vielleicht auch nachdenkt und so. Und das macht der Film auf jeden Fall. Ich finde, er hat eine gute Art und Weise, dieses altertümliche, altmodische eigentlich in die Jetzt-Hier-Welt zu holen, auch mit all den Gefühlen, die Ötzi dadurch lebt. Ich glaube, es könnte auch so ein Spiegel für die heutige Zeit sein und für das, was ja jeden Tag trotzdem auch stattfindet, weil viele sagen eben auch, dass in Ötzi auch die Gewalt relativ brutal ist und auch schonungslos erzählt wird. Und ich dann aber auch immer sagen muss, dass wir aber in einer Zeit leben, die genauso brutal und schonungslos sein kann. Es macht es nicht besser, dass man heute vorm Laptop sitzt und eine Entscheidung dafür trifft, ob man eine Drohne abschießt, also ob da irgendwas losgeschossen wird von einer Drohne aus oder nicht. Macht es ja nicht weniger brutal. Für mich ist das einfach etwas, was gar nicht so altmodisch ist, sondern einfach eigentlich ins Hier und Jetzt gehört. Deswegen ist Ötzi eigentlich wahnsinnig modern auf eine Art.
Sie haben vorhin das Wort Erlösung gebraucht. Mhm. Ist das eines, was so jetzt mal ein bisschen von Ötzi weg in Ihrem Leben auch eine Rolle spielt oder was Sie beschäftigt, in welcher Form auch immer?
Also ich glaube generell, das habe ich begriffen auch, als ich in Äthiopien war und da gedreht habe, Religion oder der Glaube an irgendwas Überirdisches ist für die Menschen wichtig, vor allem wenn es ihnen nicht gut geht, also wenn die Menschen arm sind oder im Krieg sind oder wenn die Welt da draußen eigentlich furchtbar ist zu ihnen, braucht man Halt und man braucht vor allem Regeln. Ethische Regeln, wie Menschen miteinander umgehen sollten und Hilfsbereitschaft und ich glaube, sonst hätten wir auch alle nicht überlebt, ne? Ohne diese Grundregeln der Ethik und des Zusammenseins und des Glauben an das Gute würden die Menschheit überhaupt nicht existieren. Davon bin ich überzeugt, weil bestimmte Gemeinschaften gar nicht überlebt hätten, wenn sie einfach nur ihrer ihre Triebe freien Lauf gelassen hätten oder so, wäre es nichts geworden mit uns. Wir würden hier nicht sitzen. Und deswegen ist Religion auch so wichtig. Und da geht es dann weniger darum, ob du Muslim bist, Christ oder sonst irgendwas. Das wollte jede Religion. Jede Religion ist dafür da, dass Menschen einen Zusammenhalt haben, Hoffnung haben und mit ganz schlimmen Dingen lernen, umzugehen. Und auch bin ich davon überzeugt, dass jede Religion eigentlich was Positives will. Was die Menschen später damit machen oder daraus machen oder so, das ist ein menschliches Problem, nicht das Problem der Religion. Davon bin ich überzeugt.
Gesellschaften brauchen Religion. Braucht dann Jürgen Vogel auch Religion?
Es ist die Frage wiederum, jetzt ist eine Interpretation, was Religion eigentlich für jeden Einzelnen so bedeutet. Ne? Also es gibt Regeln und ich glaube auch daran, dass wenn man gut ist und Gutes tut, dass man das auch in gewisser Weise zurückbekommt. Und dass es nicht ein Pay-Geschäft ist, so von ich gebe dir jetzt 5 Mark und ich kriege sie zurück, sondern ich glaube, dass es so etwas ist, was einem selber einfach während man es tut, schon gut tut und deswegen man das schon während man es tut, ein gutes Gefühl hat und das was Positives ist. Und jeder weiß, wie er sich fühlt, wenn er einen schlechten Tag hat und ungerecht ist zu anderen, fühlt sich jeder, der es tut, auch nicht gut dabei. Also, und wenn man einen guten Tag hat und man ist toll mit anderen und konnte viel geben, damit meine ich nicht im finanziellen Sinne, sondern einfach eher als Mensch hilfsbereit sein und Gutes tun, dann merkt man auch, wie gut einem das tut. Und dann glaube ich auf jeden Fall, dass es vielen Menschen ganz wichtig ist, solche Regeln zu haben und auch das zu tun. Weil ich glaube, dass einem das letztendlich glücklicher macht, als dass man nur nach seinem eigenen Glück und Vorteil strebt. Das muss aber auch jeder für sich selber entscheiden. Die Freiheit hat man ja auch. Aber jeder kriegt am Schluss, ist wie Mathe, am Schluss gibt es irgend so ein Ergebnis, so eine Rechnung, die aufgestellt wird und jeder muss damit ja auch selber leben.
Klingt so, als wären Sie verdammt mit sich im Reinen.
Nee, gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich weiß nur, dass es beides gibt. Es gibt in mir das wirklich Gute und es gibt genauso gut das Nicht-Gute. Also ich versuche das nur zu akzeptieren und versuche natürlich eher das Gute zu tun, weil es mir einfach selber auch besser tut. Aber das schafft man nicht immer, man ist halt Mensch.
Was macht man dann? Schimpfen?
Aber da macht man Fehler. Jeder Mensch macht einfach Fehler. Wir sind einfach das, was wir sind. Wir sind so unvollkommen. Wir sind beides. Wir sind auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite schlecht. Und genau das Gleiche könnte man jetzt als Parabel oder als Bild sehen, was Religionen ja einen auch erzählen. Also da gibt es das Böse und da gibt es das Gute. Und es ist für mich aber eben nicht so weit außen, sondern für mich hat es ganz viel mit einem selbst zu tun. Also bei mir fängt es eben immer bei mir selber an. Und dann nützt mir die beste Kirche nichts, wenn ich selber komplett im Unrein bin mit mir. Dann bringt es auch nicht, wenn ich da reingehe, einmal bete und wieder rausgehe und wieder den gleichen Scheiß mache wie vorher. Also jeder ist nach meiner Meinung für sich selbst verantwortlich. Aber ich habe begriffen, dass es Gesellschaften gibt, in denen es ganz wichtig ist, wo sie lernen, die Verantwortung abzugeben und das einer höheren Quelle sozusagen zu widmen oder wie auch immer einen Ort dafür zu finden, weil sie selber vielleicht zu schwach sind, als immer danach zu leben, nach diesen Regeln, sondern sie brauchen jemanden, der das vorkaut, der das vorbetet, der irgendwie für sie da steht, als derjenige, dem sie folgen können. Das ist für die Menschen ganz wichtig, für einige, für andere nicht. Für mich ist es eher so, dass ich versuche, das bei mir selber zu finden und trotzdem Gutes zu tun, auch für andere.
Ganz kurzen Bogen nochmal zurück zu Ötzi. Der bricht ja auf, um die Mörder seiner Familie umzubringen. Mhm. Ist das dann okay?
Das ist nie okay, aber es ist verständlich. Und darum geht es eben. Ich will das gar nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Ich kann es nur verstehen. Es ist halt sehr menschlich. Und deswegen ist alles, was menschlich ist, ist mir prinzipiell schon mal sehr nah. Und die entscheidende Frage ist nicht, ob das okay ist, finde ich, sondern wie könnte man das verhindern oder was hätte anders sein müssen, damit das vielleicht nicht passiert. Darüber kann man nachdenken, auch als Gesellschaft oder als Mensch. Aber verständlich ist es definitiv, glaube ich. Sehr nachvollziehbar.
Musik?
Amos Lee, ein Song von Amos Lee, jetzt Soul Suckers heißt. Der ist aber ein sehr, sehr schöner Song, auch wenn der Titel ein bisschen anders zu sein scheint.
In der Kulturklassik à la carte mit dem Schauspieler Jürgen Vogel. Wir hören ja in dieser Stunde Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Wie finden Sie die eigentlich?
Die Musik? Aber ich gucke viel nach Musik. Erstmal ganz viele alte Titel oder alte Sänger, die ich noch so habe, da gucke ich mal wieder, was haben die jetzt eigentlich Neues gemacht? Ich höre einfach wahnsinnig viel Musik und auch verschiedenste Musikrichtungen und so. Und deswegen ist das für mich immer so was mich immer begleitet. Ich baue mir eigentlich immer so meinen eigenen kleinen Soundtrack zusammen, während ich auf viel reise oder so und höre immer Musik, die ich mir selber zusammenstelle.
Gibt es auch einen Ötzi-Soundtrack?
Man wird es nicht glauben, aber zu der Zeit habe ich viel Hip-Hop gehört. Kann ja gar nicht sagen, warum. Vielleicht, weil ich Gegensätze so mag. Ich mag gerne Kontroversen und ich mag gerne, was weiß ich, wo man jetzt denkt, oh, jetzt würde klassische Musik ganz gut passen, dann höre ich halt Hip-Hop. Es ist für mich immer das Gegen, Plus und Minus, was zusammen irgendwie so einen großen Energieball hergibt. Und so war es bei den Dreharbeiten auch.
Wobei ich jetzt offen gestanden das gar nicht so abwegig finde, weil dieser Ötzi ja unglaublich viel Energie in sich trägt. Also ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer der eigentlich läuft während des Films. Ich habe mich gefragt, wie haben Sie das überhaupt geschafft?
Ja, viel trainiert. Ne? Ich habe viel Lauftraining gemacht und so und bin auch echt viel wandern gegangen. Also auch am Wochenende habe ich so 5 Stunden Wandertouren gemacht und so, weil ich das auch wirklich toll fand, in den Bergen zu sein. Das war wirklich ein Erlebnis für jemanden, der sonst in der Stadt ist. Dann in Südtirol drehen zu dürfen mit so einer Kulisse, das war auch irgendwie echt toll. Also es war wirklich auch sehr körperlich sehr anstrengend, aber auf der anderen Seite auch sehr gesund. Das hat sich auch toll angefühlt. Kann ich jedem empfehlen.
Sie laufen ja durch Flüsse, durch Bäche. Mhm. Man hat fast das Gefühl, sie sprinten Berge hoch. Mhm, also. Am Ende sind sie oben auf dem Gletscher und stürzen dann auch noch in so ein richtiges Gletscherloch. Mhm. War das tatsächlich ein Gletscher auch, also draußen, oder haben Sie auch im Studio gedreht?
Nee, wir haben gar nicht im Studio gedreht. Wir haben im Gletscher drin gedreht. Im Gletscher in Kärnten gibt es einen bei 3700 Meter ungefähr Höhe. Da durften wir wirklich drehen. Deswegen war das toll, dass wir auch in so einer richtigen Gletscherspalte waren. Das ist natürlich auch der Vorteil an so Dreharbeiten, dass man an Orte kommt, die man sonst nicht sehen darf oder die man eben sonst nicht sieht. Und fürs Kinopublikum ganz toll. Die können das alles miterleben und müssen nicht mehr frieren, im Gegensatz zu uns.
Was haben Sie gemacht?
Naja, wir haben da zum Glück ganz gutes Kostüm gehabt. Also dieses Fell, auch was Ötzi original anhatte, das hat schon sehr warm gehalten. Also wir hatten natürlich dann auf dem Gletscher oben, konnte man noch so Wärmewäsche und so drunter ziehen, aber es muss sich halt bewegen. Deswegen kommt die Bewegung einem eigentlich eher entgegen.
Das sind ja wirklich wahnsinnig schroffe Berge auch, die zu sehen sind in dem Film, sodass man sich als Mensch ja wirklich auch so mini klein vorkommt und so ganz auf sich zurückgeworfen. Sind das dann auch tatsächlich so existenzielle Erfahrungen, die man da macht?
Ja, ich glaube, dass einem das unheimlich hilft, dass man da wirklich in der Kälte oben dreht auf dem Gletscher, wirklich friert bei minus 20 Grad, da oben steht und einfach versuchen muss auszuhalten, so wie die Leute das früher ja auch haben machen müssen oder heute ja auch noch Bergsteiger machen. Das ist halt was sehr Existenzielles, aber das mag ich sehr, weil das hilft einem beim Darstellen so einer Figur, auch weil du ja wirklich in dem Moment echt frierst oder echt arbeiten musst. Ist halt nicht Studio und so, sondern wir waren an Originalmotiven und hatten wirklich Schneestürme und es war wirklich beeindruckend.
Gehen Sie jetzt immer noch wandern?
Ja, ich bin danach noch nach Portugal und so. Also ich finde das sehr schön, ja. Ich will ab und zu, ich war danach nochmal Tegernsee in Bayern noch ein bisschen wandern oben in den Bergen und so. Also es gibt schon, ich will auch nochmal nach Südtirol wieder zurück. Also ich finde das sehr, sehr schön.
Ist das dann auch so, dass Jürgen Vogel alleine loszieht mit dem Rucksack? Oder ist es dann auch durchaus Familienevent mit Picknickdecke?
Ja, Picknickdecke nicht, aber also schon so Rucksack dabei zu trinken auf jeden Fall. So kleine kraftspendende Nahrungsergänzungen, Nüsse und so Zeug. Beides. Also ich war auch schon alleine wandern, aber es macht auch Spaß mit Freunden und Freundinnen. Oder auch mein kleiner Sohn war auch einmal mit auf so einer 5-Stunden-Reise. Hat auch sehr gut durchgehalten, ist sogar in den Bergsee gesprungen und so. Also das ist so eine Kombination aus allem. Es ist beides gut. Joggen gehe ich oft alleine dann auch in den Bergen, weil ich allein viel laufen. Finde ich auch toll. Das hat auch irgendwie was.
Ich habe gelesen, dass Sie ja ansonsten mit Ihrer Familie über das, was Sie tun und was Sie drehen, definitiv nicht sprechen, oder?
Nee, ich finde es langweilig eigentlich auch dann zu Hause. Man macht das schon den ganzen Tag, da willst du nicht nach Hause dann auch noch davon erzählen eigentlich. Und das, glaube ich, ist für alle auch echt okay. So, also es ist irgendwie auch ein Job. Also in jedem Job kommst du nicht nach Hause und erzählst die ganze Zeit von deiner Arbeit, das wäre furchtbar.
Aber muss man nicht manche Dinge auch einfach verarbeiten? Wie macht man das dann? Also Tagebuch schreiben? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Ich habe das ganz gut gelernt, so über die Jahrzehnte dann irgendwann. Musik hören, ganz normal leben. Ich glaube, man akzeptiert auch irgendwann, wie das Leben so ist. Und auch wenn man Sachen erlebt, die vielleicht schlimmer sind oder so. Jeder findet da so seinen eigenen Weg. Aber besprechen tue ich das jetzt nicht in der Familie, weil ich finde, die können ja auch nichts dafür, dass ich ihr Vater bin. Da muss ich ja nicht auch noch dieses Zeug da alles besprechen, was man so an Sorgen hat oder so. Das finde ich langweilig.
Das heißt, es ist auch ganz leicht, dann immer wieder rauszugehen, selbst aus so einer Elementarerfahrung jetzt wie Ötzi.
Ich finde schon, ja. Ich habe das ganz gut gelernt, damit ganz gut umzugehen eigentlich.
Klingt so, als wäre das nicht immer so einfach gewesen.
Nee, war ja auch nicht immer einfach. Es gibt ja unterschiedliche Geschichten oder Stoffe, die man gemacht hat und verschiedene Altersphasen, in denen man so war. Ich kam ja manche Jahre so vor wie so ein Streetworker im Grunde genommen, der halt immer den Abschaum der Gesellschaft spielt und immer an den Grenzen von Drogen und Exzessen und Gewalt und so ist. Deswegen habe ich da wahnsinnig viel Erfahrung gemacht und auch viele Menschen kennengelernt, gesehen. Das ist irgendwann wie ein Streetworker. Das verändert halt deine Haltung zur Gesellschaft oder auch zur Politik oder zur Verurteilung von bestimmten Dingen. So, dann, man ist einfach ein bisschen offener und denkt auch nicht so mit dem, wie die Gesellschaft das oft macht oder auch die Yellow Press, so, sondern man ist viel vorsichtiger in seinen Äußerungen bestimmten Dingen gegenüber, weil viele Dinge einfach auch mit Lebensumständen zu tun haben, mit Bildung zu tun haben, Sozialisierung und Perspektiven und Chancen und so. Und da ist ein großes Verständnis von meiner Seite hin zu allen möglichen Irrtümern dieser Welt.
Der Gutmensch Jürgen Vogel.
Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber es ist einfach sehr, sehr ehrlich. Ich mache mich ja nicht besser dadurch, sondern ich sage einfach nur, dass ich diese Schnellverurteilung immer nur, weil man bestimmte Konsequenzen sieht, davon halte ich halt nichts, weil ich oft hinter die Kulisse gucken durfte und sehe, dass es ganz andere Zusammenhänge gibt manchmal für bestimmte Taten. Das hat aber mit dem Job zu tun. Da kannst du jeden Streetworker fragen, der wird da ähnlich denken drüber, dass man eigentlich mehr daran arbeitet, Dinge zu versucht zu verhindern oder zumindest nicht schlimmer zu machen, sondern eher wirklich Tat und Rat zur Seite steht und hilft in dem Moment und nicht nur verurteilt, weil das gar nichts bringt. Every single
second gets sweeter. Think, word to the wise für Jürgen Vogel. Sie haben gerade selbst das Wort ehrlich verwendet. Sie gelten ja auch als jemand, der einfach ehrlich spielt. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil das ja fast schon wieder ein Widerspruch ist, ehrlich und spielen. Und eigentlich sind Schauspieler große Lügner auch, oder?
Ja, das gibt so verschiedene Philosophien darüber. Irgendjemand hat mal in so einer Kritik, und das soll ein Verriss sein, zum Film gesagt, ging es um den freien Willen. Da spielt so ein Vergewaltiger. Unerträglich distanzlos spielt er die Rolle irgendwie so. Es war das größte Kompliment, was mir bis jetzt jemand gemacht hat. Weil ich so denke, was für eine Distanz soll ich denn auch zu meiner Figur haben? Was macht denn das für einen Sinn als Schauspieler? Also das ist, weiß Gott, nicht meine Aufgabe. Also der Film kann von mir aus eine Distanz zu der Figur haben. Die Zuschauer können eine Distanz haben, wenn sie das wollen. Aber derjenige, der es macht, der soll das nicht haben. Also weil das ist nach meiner Meinung völlig falsch. Und da gibt es aber, es gibt so viele verschiedene Methoden. Leute, die sagen, nee, du darfst da nicht drinne sein. Du musst das intellektuell alles analysiert haben. Und dann spielst du das nur und tust so, als ob und so. Also es kann ja auch, Hauptsache das Endergebnis ist gut. Also wenn die Leute das toll machen, ist super. Meine Methode ist das nicht. Ich will da keine Distanz haben und so. Also insofern ist es für mich ganz klar, dass ich eine Nähe brauche zu den Figuren, die ich das spiele, egal was sie getan haben, weil ich sie nie verurteile in dem Sinne.
Warum brauchen Sie das Spiel? Wegen der Geschichten?
Naja, man sagt, ein Schauspieler muss spielen, weil er spielen muss. Und ein Musiker macht Musik, weil er es muss. Und ein Maler malt, weil er es muss. Also da ist schon ein Muster hinter irgendwie. Und das hat manchmal nicht mal was mit Wollen zu tun, sondern mit Müssen. Und das ist auch interessant, weil das dauert auch ein bisschen, bis man es überhaupt akzeptiert. Das ist eben auch nicht in dem Sinne ein ganz normaler Beruf, auch wenn ich das versuche zu normalisieren immer alles. Und das ja auch gut ist, das handwerklich zu sehen. Aber am Schluss ist es eine Not, die raus, also es ist etwas, was raus muss. Und da bist du froh, dass du es kanalisieren kannst und du darfst es spielen. So ist ein Maler wahrscheinlich froh, wenn er malen darf. So ist es beim Schauspieler eigentlich auch. Zumindest bei mir.
Das hat sich ja eher zufällig ergeben am Anfang. Gab es trotzdem einen so Moment, wo das dann irgendwie klar war, dass das sein muss?
Ja, ich habe am Anfang ja gedacht, die ersten, weiß ich nicht, 8 Jahre oder so, habe ich gedacht, okay, irgendwann merken die, dass ich ein totaler Aufschneider bin, dass ich gar nichts kann, dass ich es einfach mache, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung habe. Und habe ich es halt ja schon immer die ganze Zeit getan, also Kriminelle gespielt und ich weiß nicht was, ganz viele Filme gemacht, bevor ich meinen ersten Kinoerfolg gemacht habe, habe ich ja schon 25 Fernsehspiele und Krimis gemacht. Und dann kam irgendwann kleine Haie und
Sönke Wortmann.
Ja, genau. Und ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay, also irgendwie, die rufen immer noch an. Also anscheinend merken die es nicht, ne, dass ich das gar nicht kann. Und irgendwann dann kam auch so ein Punkt, wo ich dachte, nee, also jetzt ist irgendwie anscheinend ist das wirklich mein Ding und ich werde das jetzt machen, weil ich immer noch gedacht habe, wenn die es merken, dann muss ich halt irgendwas anderes machen. Bis dahin gucken wir mal, ob ich da irgendwie durchkomme. Und das hat er bis heute angehalten.
Gab es denn Plan B?
Ja, nee, es gab eigentlich keinen richtigen Plan B, aber man macht sich dann immer so vor, als könnte man noch tausend andere Sachen machen. Aber eigentlich kann man ja auch nichts anderes. Ich kann ja auch nichts. Also insofern ist das schon ganz gut, dass ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin.
Hat sich das verändert? Das Gefühl, es sind, ich weiß es nicht ja wirklich, man ist geneigt zu sagen, hunderte von Filmen.
Also ja, ist das schon auch, also über 100, aber 100, ich glaube, ich weiß nicht, 120, 130, aber ja, in dem Fall, dass ich weiß, dass es zumindest okay ist, dass ich das mache, was ich mache, dass es irgendwie auch Sinn macht, manche Figuren einfach zum Leben zu erwecken, mehr aber auch nicht so. Ich mache das ja auch sehr gerne, was ich mache.
Gibt es denn auch so von Ihnen aus dann Ideen, dass Sie sagen, ich möchte so eine und so eine Figur jetzt als nächstes unbedingt spielen?
Nee, ich denke gar nicht mehr in Figuren eigentlich. Am Anfang denkt man sehr doll in Figuren und denkt, ach guck mal, sowas habe ich noch nicht gespielt, das habe ich noch nicht gespielt und so. Aber irgendwann verlässt dann diese Egozentrik auch und dann geht es viel mehr darum, dass man eigentlich einen guten Film machen möchte. Also viel mehr als der Egoismus, eine tolle Rolle zu spielen, geht es irgendwann darum, ich möchte einen tollen Film mitspielen. Ein Film, der irgendetwas erzählt, außer nur, dass es eine tolle Rolle ist. Das wird immer größer so eigentlich. Also der Wunsch nach dem Großen und Ganzen und dass du viel mehr in das Gesamtprojekt denkst, so, dass alles gut sein soll, alles soll gut sein, alle anderen Schauspieler auch toll, dass du dir wünschst, dass die Regie gut ist, die Musik toll wird und dass ein gut geschnittener Film ist, dass ein Film ist, der Menschen irgendwie berührt und weniger die Einzelleistung eine Rolle spielt.
Und dann ist auch egal, wie groß die Rolle von dir
ist. Ja, genau. Also das ist manchmal auch einfach nur schön, einen kleinen Gastauftritt irgendwo zu haben oder irgendwie, ich habe auch schon Filme produziert nur, in denen ich nicht mitgespielt habe, also Sachen einfach mithelfen, entstehen zu lassen oder ein Stück dabei zu sein oder zu supporten, weil man unterstützt, weil man das Gefühl hat, dass das ein wichtiger Film ist oder irgendwie gut ist, dass man den macht. Das ist schon auch immer wichtiger geworden in den letzten 20 Jahren dann. Es verändert sich einfach. Am Anfang sind es die Rollen. Man will unbedingt das spielen und noch so einen und so einen und so einen und irgendwann ist das aber auch erschöpft und dann wiederholen sich ja auch Dinge in gewisser Weise und dann geht es eigentlich um das Gesamtprojekt und das versuchen besser zu machen und so.
Das ist nicht einfach, dann immer wieder Neues auszuloten, ne? Tatsächlich auch emotional wahrscheinlich für sich selbst.
Ja, aber es ist auf der anderen Seite auch so, es ist halt, ich muss mit dem arbeiten, was halt da ist, ne? So, und das ist auch okay und damit muss man auch klarkommen. Man lebt mit dem, was da ist und versucht es so gut wie möglich zu machen.
Das war, müssen wir jetzt fast schon sagen, Klassik à la carte mit Jürgen Vogel. Ja. Noch ein paar Minuten, dann ist das Gespräch zu Ende. Ja. Sie haben ja schon gesagt, das wird immer schwerer. Auch so die Nee, das stimmt eigentlich nicht. Sie haben nicht gesagt, es wird immer schwerer, sondern es wird anders. Mhm. Sie gucken jetzt nicht mehr nach Rollen, sondern Sie gucken eher nach Stoffen. Mhm. Jetzt ist Ötzi, der Mann aus dem Eis, ins Kino gekommen. Den haben Sie aber ja schon letztes Jahr gedreht. Mhm. In was für einem Kosmos sind Sie jetzt im Augenblick unterwegs?
Ich habe jetzt das Team gerade also abgedreht. Das Team ist eine internationale Koproduktion zwischen Dänemark, Belgien, Deutschland und Österreich und verbindet diese drei Länder, weil Polizeiermittlungsarbeiten sozusagen aus drei Ländern zusammenführen zu einem Team. Eine dänische Polizistin, eine belgische Geheimdienstmitarbeiterin und ein deutscher Polizist, die arbeiten an einem Fall zusammen, der so um Terrornetzwerk und Kunsthandel geht in Europa. Und es ist super spannend und interessant. Drehen 70% auf Englisch. Die Deutschen müssen es natürlich synchronisiert sehen. In Belgien, Dänemark und überall woanders wird er in Englisch, also in Originalfassung gezeigt, mit Untertiteln teilweise dann. Aber ich muss alles nochmal synchronisieren. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte und das mache ich jetzt. Habe ich ein halbes Jahr gedreht, weil das sind 8 Folgen, 8x60 Minuten, also letztendlich 8 Stunden Film. Und das war sehr, sehr spannend und sehr aufreibend, aber auch, muss man sagen.
Was für einen Typen spielen Sie?
Ein deutschen Polizisten, der ja eigentlich ein ehemaliger normaler Straßenpolizist war, dann irgendwann Kommissar wurde und eher so ein einfacher, handfester Typ ist, der auch oft seine eigenen Regeln hat und so. Das ist sehr cool, weil in dem Team jeder sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ich habe zwei Kolleginnen, also die müssen sozusagen mit einem etwas durchgedrehten Mann da klarkommen und das machen sie auch sehr gut. Und ich muss natürlich den beiden auch richtig zuarbeiten und so. Es ist eine tolle Zusammenarbeit, also auch gewesen, auch in den Büchern schon toll erzählt, sozusagen wie die miteinander da klarkommen. Hat großen Spaß gemacht.
Mehr Miteinander nach dem großen Einzelgänger, ja, Ötzi. Genau. Das war was ganz anderes. Ja. Der Mann aus dem Eis, seit gestern im Kino zu sehen, mit Jürgen Vogel. Das war Klassik à la carte. Vielen Dank.
Ja, danke auch an euch, dass wir hier so lange Zeit uns nehmen konnten und das machen konnten. Ich hoffe, ihr hattet großen Spaß und guckt euch den Film an.
Mein Name ist Katja Weise. Das Gespräch können Sie wie immer auch im Internet nachhören unter ndr.de/ndrkultur.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.